Liebe Geschwister, ich lade euch ein, eure Bibel im ersten Petrusbrief aufzuschlagen, Kapitel 3. Wir werden die Verse 8 bis 12 lesen. 1. Petrusbrief, Kapitel 3, die Verse 8 bis 12. Wir achten auf das Wort Gottes. Endlich aber seid alle gleichgesinnt, mitfühlend, voll brüderliche Liebe, barmherzig, gütig. Vergeltet nichts Böses mit Bösen oder Schmähung mit Schmähung, sondern im Gegenteil segnet, weil ihr wisst, dass ihr dazu berufen seid, Segen zu erben. Denn wem das Leben lieb ist und wer gute Tage sehen will, der bewahre seine Zungen vor Bösen und seine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Er wende sich ab vom Bösen und tu Gutes. Er suche den Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihr Flehen. Das Angesicht des Herrn aber ist gegen die gerichtet, die Böses tun. Soweit. Wir wollen beten, bleiben sitzen. Herr unser Gott, wir danken dir für dein kostbares Wort. Dein Wort ist Wahrheit. Dein Wort wurde uns gegeben, damit wir Orientierung im Leben haben, damit wir wissen, was dir gefällt, damit wir auch die Zusicherung haben, dass einer an uns gedacht hat und auch seinen Sohn für unsere Sünden gegeben hat. Lass uns am Ende dieses Jahres, Herr, auf dein Wort achten. Dein Wort ist Leben. Er zeigt das Leben, er führt uns auch zum ewigen Leben. Wir danken dir dafür. Amen.
Amen.
Ja, wie an jedem Jahresende ist es sinnvoll, ein wenig Bilanz zu ziehen über das, was wir erlebt haben und vielleicht auch Ziele für das kommende Jahr zu setzen. Oft ist es eine Zeit, wo wir uns Dinge vornehmen, wo wir etwas an unserem Leben ändern wollen, wo wir eine neue Richtung auch nehmen wollen. Möge den Herrn uns zeigen, auch was er von uns erwartet, was er möchte, was er für Pläne mit uns hat. Ja, in diesem Jahr konnte sich unsere Gesellschaft nicht wirklich von der Covid-Pandemie erholen, sondern erlebte das Wiederaufflammen zahlreicher Konflikte der ganzen Welt und eine zunehmende Radikalisierung des Denkens bestimmter Gruppen in der Gesellschaft. Wir leben heute in einer Welt, in der viele Menschen ihre Verärgerung, ihr Zorn sogar über diesen Zustand nicht mehr zurückhalten können. Ich habe zumindest gemerkt, wenn man sich mit Menschen unterhält, wie zornig bestimmte Menschen sind über den Zustand, der in unserer Welt herrscht. Unter diesen Menschen befinden sich nicht nur Ungläubige, aber auch oftmals Christen. Es gibt kein Gespräch, in dem man sich nicht über die Rücksichtslosigkeit anderer, über deren Egoismus beschwert. Und das ist euch vielleicht auch aufgefallen, nicht nur mir. Ja, dieses Erwachen für die Realität der Welt hat meiner Ansicht nach seine Ursachen in vielleicht der naiven Akzeptanz von zwei Mythen. Zunächst dem Mythos der Freiheit. Und zum Zweiten den Mythos der Sicherheit. Zu der Freiheit. jüngste Anti-Covid-Politik wurde von vielen als Vorantreiben einer politischen Agenda gesehen, die versucht, eine bestimmte Weltanschauung durchzusetzen, in der traditionelle Werte wie unsere christliche Werte oder Meinungsunterschiede, wir dachten bisher in einer Gesellschaft zu leben, wo wir eine gewisse Meinungsfreiheit genossen haben. Und diese Werte wurden durch das Prinzip einer ideologischen Konformität ersetzt. Das wahrscheinlich, um das Zusammenhalt dieser komplexen, radikalisierten Gesellschaft zu gewährleisten. Es ist nicht einfach umsonst, dass man das versucht. Man möchte das zusammenhalten, was auseinanderreißt. Wir erleben das Aufkommen der politischen Korrektheit oder dass der sogenannten Löschkultur versucht, auch traditionelle Werte, die bisher angenommen wurden, auch zu löschen. Demgegenüber entsteht auch eine Welt, in der man vorgibt, traditionelle Werte verteidigen zu wollen, in der aber eine andere, noch totalitäre Form des Autoritarismus entsteht. Das beobachten wir zurzeit. Soweit zum Thema, zum Mythos der Freiheit. Mythos der Sicherheit. Der Krieg in der Ukraine und die jüngsten Ereignisse in Israel haben auch gezeigt, dass die Vorstellung, dass wir in einer freien, in einer sicheren Welt leben, nur eine Illusion ist. Was sagt die Bibel dazu? Die Bibel erinnert uns daran, dass wir in einer Welt leben, die nicht besser werden wird. Im Gegensatz, das sagt uns auch der Brief, den Petrus hier geschrieben hat. Im Gegensatz wird die Gesetzlosigkeit überhand nehmen und die Liebe in vielen erkalten. Vielleicht, weil der Zorn wächst. Apostel Paulus erinnert uns in seinem ersten Brief, dass die Menschen den kostbaren, lebendigen Heckstein verworfen haben, den Gott erwählt hatte, und dass dieser Stein für sie zum Stein des Anstoßes geworden ist. Die Gemeinde ist vielmehr dazu berufen, sich um diesen auserwählten Stein zu versammeln und einen geistlichen Tempel zu bilden, ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk zu sein, das die Tugenden dessen verkündet, der uns aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Da wir dazu berufen sind, in einer feindlichen Welt als Fremde und Reisende zu leben, sollen wir nicht einen fleischlichen Krieg gegen diese Welt führen, sondern stattdessen als Lichter vor den Menschen leuchten. Das ist der wahre geistliche Krieg, den wir aufgerufen sind zu führen. Und Petrus gibt uns hier eine ganze Reihe von praktischen Ratschlägen, die das Leben in der Gesellschaft und auch in der Familie betreffen. Petrus macht, wie Paulus auch deutlich, dass Familie eine Säule der Gesellschaft ist und dass die Christen etwas dazu beizutragen haben. Und in dem Abschnitt, den wir gelesen haben, zieht er auch eine Schlussfolgerung. Ja, wir kommen zu diesem Text, Vers 8 und 9. Endlich, aber seid alle gleich gesinnt. Endlich, also das ist diese Schlussfolgerung, nachdem er viele praktische Ratschläge gegeben hat, fasst er das zusammen und sagt, seid alle gleichgesinnt, sprich zu den Christen, zu uns. Seid gleichgesinnt, mitfühlend, voll brüderlicher Liebe, barmherzig und gütig. Und dann vergeltet nicht Böses mit Bösem, Schmähung mit Schmähung. Er macht auch deutlich, hier der Apostel Petrus, dass Gläubige gleichzeitig in zwei Umgebungen leben. Einerseits sind wir eine Familie. Christen bilden eine Familie, die Familie Gottes. Und wir sollten uns Lebensregeln zulegen, die in dieser Umgebung auch entsprechen. Das ist, was er meint hier. Seid alle gleichgesinnt, mitfühlen, voll brüderlicher Liebe, barmherzig, gütig oder demütig in bestimmten Übersetzungen. Andererseits haben wir, das sehen wir im Vers 9, in unserem Alltag auch mit einer manchmal feindlichen Umgebung von Ungläubigen zu tun. Und in dieser Umgebung neigen wir oft dazu, auch vielleicht zornig oder ja, bitter zu werden. Ja, wie wir uns in der Familie Gottes verhalten sollen, wie gesagt, das wird uns in Vers 8 gesagt. Petrus spricht zuerst von einer Gleichgesinnung oder von einem gemeinsamen Denkmuster. Auf Griechisch ist es das Wort Omophron. Omo, so heißt gleich, und Phroneo, denken. Also wir sollen gleich denken. Und das sollte Christen kennzeichnen. Dieser Begriff taucht übrigens nur hier auf, aber ein solcher Gedanke ist der Schrift nicht fremd. Er ist auch verwandt mit dem, was wir zum Beispiel in Philipper 4, Vers 2 lesen. Kennt auch die Geschichte von dieser zwei Schwester, Evodia und Syntyche, die sich gestritten haben. Und Paulus dort befiehlt ihnen, eines Sinnes zu sein. Das heißt, gleichgesinnt, das Gleiche, wirklich das Gleiche zu denken. Oder in Römer 15, Vers 5 sollen Christen untereinander eines Sinnes sein. Dabei geht es nicht um Uniformität. Es geht nicht darum, dass wir absolut identisch denken, dass wir die gleichen Gedanken haben. Es geht darum, dass wir ein gemeinsames Ziel haben. Deshalb gibt es auch Übersetzung. Die übersetzen diesen Vers so: Habt ein gemeinsames Ziel, verfolgt das gleiche Ziel. Und was ist dieses Ziel? Zusammengefasst könnte man sagen, das ist die Förderung des Evangeliums. Das ist der Aufbau des Reiches Gottes. Der zweite Punkt, den Petrus hier hervorhebt, ist, dass Christen buchstäblich Sympathie füreinander empfinden sollen. Das Wort hier, Sympathie, mitfühlend oder mitleidigt. Ja, weil Sympathie bedeutet Leiden mit jemand. Sie sollen Mitgefühl oder Mitleid mit denjenigen zeigen, die ungerechtfertigt leiden oder mit Prüfung zu kämpfen haben. Es geht nicht nur um Menschen, die benachteiligt werden, beziehungsweise verfolgt werden, sondern es geht auch mit Menschen, die unter dem Joch der Sünde vielleicht leiden, die seelisch leiden. Diesen Menschen gegenüber sollten wir Sympathie zeigen. Wir sollten mitleidig sein, mit ihnen leiden. Drittens, brüderliche Liebe. Philadelphos, die Stadt Philadelphia, kommt von dieser brüderlichen Liebe. Das sollte wirklich die Gemeinde kennzeichnen heute in einer Gesellschaft, wo immer mehr Menschen eigentlich egozentrisch sind, ihre eigenen Ziele verfolgen. Und man leicht geneigt ist, auch zu vergessen, dass wir einen Auftrag gegenüber den Geschwistern haben. Einen Auftrag, sie zu lieben, sie zu tragen. Für sie zu beten. Und dann viertens und fünftens, sie sollen Barmherzigkeit oder sogar Zärtlichkeit, ist ein besseres Wort hier, Zärtlichkeit zeigen. Zärtlichkeit ist etwas was wichtig ist, auch in unserem Ausdruck der Liebe gegenüber den Geschwistern. Und auch gütig sein oder demütig, das heißt im Umgang mit den anderen, demütige Ziele haben, demütige Gedanken haben, nicht denken, dass wir besser sind, dass wir alles verstanden haben. Paulus sagt in Epheser Kapitel 4, Vers 32, ungefähr das Gleiche. Er sagt, seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Christus soll unser Vorbild sein, er, der alle diese Eigenschaften auch in seiner Person und durch seine Person auch gezeigt hat, verkörpert hat. Ja, dann kommen wir zum Vers 9. Vergeltet nicht Böses mit Bösen oder Schmähung mit Schmähung, sondern im Gegenteil segnet. Und wenn man diesen Vers liest, könnte man meinen, dass wir uns immer noch in demselben Kontext befinden, im Kontext der Gemeinde. Aber tatsächlich bezieht sich Paulus hier auf die zweite Sphäre, in der wir leben. Die Welt um uns herum, in dem das Evangelium auch feindlich, mit einer feindlichen Haltung gesehen wird. Eine Welt, die uns gegenüber feindlich gesinnt ist. Und Petrus sagt, in dieser Welt werdet ihr Angriffe erleben. Ihr werdet Schmähung, Beleidigung, böse Dinge erleben. Vergeltet nicht Böses, das was böse ist, mit Bösen, Schmähung mit Schmähung, sondern segnet. In diesem Sinne erinnert er an das, was der Herr Jesus selbst auch gelehrt hat. Als er gesagt hat, lebt eure Feinde. Wir kennen auch, was er auch im in der Bergpredigt sagt, über unseren Umgang mit den Feinden. Und Paulus selbst sagt auch ungefähr das Gleiche in seinem Römerbrief. Deshalb haben viele auch gedacht, dass Petrus sehr viel von diesem Römerbrief hier in seinem ersten Brief auch ausleiht. Paulus sagt in Römer Kapitel 12, Vers 17, vergeltet niemand Böses mit Bösen. Seid auf das bedacht, was in den Augen aller Menschen gut ist. Bisschen weiter, lasse dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Petrus fordert uns auf Beleidigung, auf Angriffe mit Segen zu reagieren. Und weil dieser Begriff Segen oder Segnen heute eine Bedeutung angenommen hat, die nicht unbedingt dem entspricht, was das Neue Testament in diesem Zusammenhang auch meint, muss seine Bedeutung erläutert werden. In der griechischen Sprache ist das Wort für segnen eulogeo. Wörtlich, es heißt über jemanden Gutes sagen oder diese Person sogar loben. Kennt vielleicht das Wort Eloge, also es ist etwas, was man oft spricht, wenn jemand gestorben ist. Man macht seine Eloge, das heißt, man erinnert auch, was er Gutes in seinem Leben getan hat, auch wenn er nicht unbedingt Gutes getan hat. Aber das ist die Sitte bei einer Beerdigung, ja. Und diese Erklärung, dieser Sinn für segnen oder Segen unterscheidet sich auch von dem Hebräischen, wo das Verb für segnen, Bachach oder Bachuch, Elohim, also das heißt gesegnet sei der Herr, das bedeutet was anderes, was mehr vielleicht unserem Verständnis entspricht, wenn wir sagen, wir segnen jemand, das heißt, man versteht das, dass wir legen die Hände auf diese Person und wünschen dieser Person Gottes Segen, Gottes Wohlwollen. Und auch das hebräische Verb Barach beinhaltet die Idee eines Niederkniens vor Gott um seinen Segen zu empfangen. Deshalb wurden die Menschen in dieser Haltung auch gesegnet. Sie haben sich hingekniet und man hat die Hände auf sie gelegt und man hat sie gesegnet. Das finden wir zum Beispiel im Psalm 95, Vers 6, wo es steht, kommt, lass uns anbeten. Wortwörtlich, weil es ist eine Wiederholung von Begriffen, die ja ungefähr den gleichen Sinn haben hier. Lass uns anbeten und uns beugen, lass uns niederfallen. Das sind drei Synonymen hier. Vor dem Herrn, unseren Schöpfer. Und da finden wir dieses Verb. Barach, das heißt, lass uns Gott segnen, damit er uns segnet. Wir sind dazu aufgerufen, diejenigen, die schlecht über uns reden, die uns unfair behandeln, die Böses über uns denken, zu segnen, statt sie schlecht zu machen, statt uns zu beschweren, mit Schmähung zu antworten, mit Kritik oder mit Zorn, mit Aufregung. Jesus selbst hat gesagt in Matthäus Kapitel 5, die Verse 43, 44, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Das befiehlt eigentlich das Gesetz Gottes. Den Nächsten lieben und den Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, und bietet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Auch wenn diese Gedanken auch im Alten Testament vorhanden sind, ist es wirklich relativ neu, also die Deutung. Man kann sagen, okay, stand auch im Gesetz Gottes die Liebe zu dem Nächsten. Aber das wurde nicht so richtig gedeutet von den Israeliten. Und hier wird der Herr Jesus deutlicher. Er sagt, ihr habt gehört, es wurde so gedeutet. Ja? Nicht, dass Gott das so wirklich gemeint hat, aber es wurde so gedeutet. Ich sage aber euch, ich deute es richtig. Liebt eure Feinde auch. Es ist manchmal schwierig, Beleidigung zu verkraften. Wir sollten uns auch nicht etwas vormachen. Jesus fordert uns nicht irgendwie zu vergessen, was uns Böses getan worden ist, es zu verdrängen. Darum geht es nicht. Es geht auch nicht unbedingt darum, unsere Feinde lauthals zu segnen, dass sie das hören, sondern zumindest unsere Erbitterung zu beherrschen und darum zu beten, dass Gott sie zur Umkehr bewegt. So wie der Herr Jesus es auch am Kreuz getan hat, als er gebetet hat, Vater, rechne ihnen nicht diese Sünden zu. Er meinte damit, schenke, dass diese Menschen umkehren, dass sie nicht in diesem Zustand bleiben, wenn es möglich ist, wenn es dein Wille ist. Schenke ihnen Umkehr, dass sie dich finden. Petrus nennt zwei Gründe, warum wir unsere Feinde segnen sollen. Er sagt zunächst, weil wir dazu berufen sind. Ihr wisst, dass ihr dazu berufen seid, Segen zu erben. Die Schlachter-Übersetzung, die ich verwendet, übersetzt vielleicht nicht so ganz genau, also obwohl es möglich ist. In Wirklichkeit sollten wir verstehen, wir wurden zum Segnen berufen und die Voraussetzung für den Erhalt des göttlichen Segen ist, dass wir bereit sind, für diejenigen zu beten, die uns schmähen. Wir sind nicht dazu berufen, den Segen zu bekommen, sondern wir bekommen den Segen, Voraussetzung, wir segnen die, die uns schmähen. Die Voraussetzung für den Erhalt des göttlichen Segen ist, dass wir für diejenigen beten, dass wir segnen, die uns schmähen. Und das Vorbild Jesu wird uns in Kapitel 2, Vers 21 gegeben. Dort steht, denn dazu seid ihr berufen, Gutes zu tun, Und alles zu ertragen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr in seinen Fußstapfen wandelt. Der zweite Grund ist, dass wir den Segen erben sollen. Petrus bezieht sich hier auf das ewige Leben. Wenn er von Segen spricht, meint er das ewige Leben. Das ist das größte Segen, der größte Segen, unsere selige Hoffnung, wie die Bibel sagt. Gleich zu Beginn seines Briefes sprach er von einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das Gott im Himmel für uns bereithält. Vers 10. Denn wem das Leben lieb ist und wer gute Tage sehen will, der bewahre seine Zungen vor Bösen und seine Lippe, dass sie nicht Trug reden. Diese Präposition hier, denn, leitet ein Zitat aus dem Psalm 34 ein, was Petrus verwendet, um seine Behauptung vom Vers 9 zu begründen. So sagt es auch die Schrift, so sagt es auch David im Psalm 34. Dieser Psalm 34 wurde vom König David geschrieben, als er von Saulus verfolgt war nach Gath fliehen musste. Und wir lesen am Anfang dieses Psalms, dass er vor Abimelech, dem König von Gath, der ihn erkannt hatte, sich wahnsinnig stellte. Und dieses Schauspiel, das David aufführte, war in Wirklichkeit ein Ausdruck seines großen inneren Schreckens in dieser Situation. Er kam von einer Situation, wo er um sein Leben wirklich Angst hatte. Und jetzt kommt er wieder in eine Situation, wo er merkt, es hängt wirklich an einem Faden. Es ist auch schwer vorzustellen, in welche Situation David sich befand. Vielleicht denken wir, er wusste doch, was ihm erwarten würde, wenn er dort war. Aber offensichtlich nicht. David hat das nicht. Und plötzlich merkt er, das war vielleicht ein Fehler. Und in dieser Situation des Schreckens, des Angst, fleht er zu Gott. Und später kann er diesen Psalm schreiben und er sagt, Gott hat mein Gebet erhört. Er hat diese Erfahrung gemacht, als er sich zu Gott wandte, dass Gott ihn erhörte. David sagt, dass Gott ihn an diesem Tag von allen seinen Ängsten befreit hat. Und in diesem Psalm bekennt David auch, dass die Furcht des Herrn das Leben verlängern kann. Und diese Ehrfurcht äußert sich im vertrauensvollen Gebet. Zwar, aber die Gewissheit, dass Gott unser Gebet erhören wird, ist nur möglich, wenn wir unsere Lippen vor dem Bösen bewahren und Gott das Urteil überlassen. Das ist, was hier David auch uns sagen möchte. Er hat seinem Leben Gott anvertraut in dieser Situation. Und Gott hat ihm erhört, weil Gott das erkannt hat bei ihm. Es ist interessant zu sehen, wie Petrus aus diesem Psalm 34 eine geistliche Lehre zieht, indem er ein Versprechen, das sich auf das irdische Leben bezieht. Wir lesen hier wortwörtlich, also wer lange Tage liebt, wer ein langes Leben haben möchte, der behüte seine Zungen vor dem Bösen. Und Petrus überträgt das geistlich, kann man sagen. Er überträgt das auf das ewige Leben. Auch wenn manche es so verstehen, so wie es hier wortwörtlich steht, bedeutet diese Verheißung nicht, dass Gott den gehorsamen Gläubigen alles Leid ersparen wird im Leben, dass er sie auch vor jedem Tod oder Todesgefahr auch bewahren wird. Dass er ihr Leben verlängern wird, dass wenn du ein Christ bist, du ein langes Leben automatisch haben wirst, sondern Es bedeutet, dass Gott uns seine Gnade gewährt, sodass wir inmitten von Leid und in Zeiten großer Not auch gestärkt, gefestigt werden können. Und Petrus fügt auch im Kapitel 4, Vers 13, freut euch, dass ihr mit Christus leidet, damit ihr auch Freude und Wonne habt, wenn er offenbart wird. Meint, damit auch, indem wir Gott in der Not, in solchen Situationen erfahren, werden wir, ob wir es verstehen, ob wir jetzt verstehen oder nicht, eine größere Freude haben am Tag, an dem Jesus Christus wiederkommen wird, am Tag der Auferstehung. Und eine wichtige Voraussetzung ist, dass wir unsere Zunge vor dem Bösen bewahren. Der Missbrauch der Zunge wird im Neuen Testament ebenso häufig thematisiert wie im Alten Testament, zum Beispiel in den Sprüchen. Gott verlangt von seinen Kindern, dass sie ihre Worte zur Unterstützung der Menschen einsetzen und nicht, um sie in die Irre zu führen, um sie zu täuschen oder um sie zu verleumden. Jesus sagt in Matthäus 12, Vers 36, dass am Tage des Gerichts, und wir sollten wirklich auf diese Worte achten, hier, am Tag des Gerichts werden die Menschen Rechenschaft geben von jedem unnützen Wort, das sie geredet haben. Jakobus weist in seinem Brief auf die schädigen Wirkung der Zunge hin. Er sagt im Kapitel 3, Vers 6, die Zunge ist ein Feuer, eine Welt der Ungerechtigkeit. So nimmt die Zunge ihren Platz ein unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib und steckt den Unkreis des Lebens in Brand und wird selbst von der Hölle in Brand gesteckt. Also kein Lob für das, was wir mit unserer Zunge sagen. Dann haben wir die Verheißung, dass Gott auf die Gerechten hört und dass er gegen die stehen, die Böses tun, auch die Böses sagen. Der Gerechte ist derjenige, der nicht auf eigene Rache aus ist, sondern sich in seinem Gebet auf den gerechten Richter verlässt. Das ist eine Definition hier des Gerechten. Das heißt, genauso wie wir uns auf Gott verlassen, um unsere Gerechtigkeit, um in den Himmel einkommen zu dürfen, dann verlassen wir uns auch auf Gottes Gerechtigkeit, wenn wir schlecht behandelt werden. Wie verschafft Gott seinen Kindern ihr Recht? Das haben wir hier. Die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihr Flehen. Selbstverständlich ist Gott Geist und er hat auch kein Leib wie wir. Aber hier diese bildliche Rede, dieser Anthropomorphismus soll die Fürsorge Gottes für seine Kinder anschaulicher machen. Tatsache, dass Gott auf uns sieht, dass seine Ohren auf unsere Gebete, auf unser Flehen hören. Augen und Ohren wurden von den Hebräern als Organe der Wahrnehmung, der Emotionen und der Gedankenäußerung auch verstanden. Wenn es also heißt, dass die Augen des Herrn auf die Gerechten sehen, dann sollen wir verstehen, dass es bedeutet, dass Gott über unsere Situation genau weiß und dass seine ganze Aufmerksamkeit auf uns gerichtet ist, dass seine Ohren offen sind für unsere Gebete. Ja, deshalb wird auch das Hören Gottes zu seinem Sehen auch hinzugefügt hier. Und die Voraussetzung für alle diese Dinge, die Gott tut, ist natürlich selbstverständlich, dass unsere Absicht stets darin besteht, Gott zu gefallen und seinen Willen zu tun. Wir sollten uns nicht diese Verheißung aneignen, wenn wir nicht tun, was hier die Bibel vorschreibt. In diesem Sinne ist auch zu verstehen, was Jakobus sagt, dass das Gebet eines Gerechten viel vermag. Ja, die Erwähnung auch des Angesicht Gottes am Ende von Vers 12. Das Angesicht des Herrn aber ist gegen die gerichtet, die Böses tun. Es dient als Warnung. Man kann nicht in das Angesicht Gottes schauen und leben. Das musste auch Mose hören. Man kann nicht Gott sehen, kann nicht sein Angesicht sehen und leben. Denn im Hebräischen zeigt das Gesicht das wahre Wesen einer Person. Wer das Gesicht einer Person sieht, sieht sein wahres Wesen. Und deshalb können wir Gott nicht ins Angesicht schauen. Wenn Gott also sein Angesicht gegen die Bösen richtet, bedeutet das, dass er sie mit dem vollen Maß seiner Gerechtigkeit richtet. Oder wenn Gott von uns sein Angesicht abwendet, bedeutet das, dass er uns nicht zuhört. Diejenigen, deren Taten oder Worte böse sind, können nichts anderes als Gottes Zorn und Gericht erwarten. Die Bibel ist klar und deutlich auch dazu. Sowohl im inneren Leben der Gemeinde als auch in den Beziehungen zu Nichtchristen müssen wir Gläubige sicherstellen, dass wir ein Beispiel für aufbauende Worte und gute Taten statt für bösartige Worte oder schlechte Taten geben. Dies wird darüber entscheiden, ob wir die gegenwärtige und endgültige Segnung Gottes erben werden oder sein Zorn und sein Gericht empfangen werden. Ich komme zum Schluss. Ja, das Neue Testament, wie wir gelesen haben, vertritt zwar keine positive Weltanschauung, aber es ermutigt uns zu einem positiven Verhalten in der Gesellschaft. Wir Christen müssen Prüfungen geduldig ertragen, da wir wissen, dass wir am Ende eine Belohnung erhalten werden. Petrus gibt uns in Vers 18 des vierten Kapitels das Beispiel von Christus selbst. Ich lese das nochmal, Kapitel 4, Vers 18. Und er sagt, in Kapitel 3, Entschuldigung. Denn auch Christus hat einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führte. Und er würde getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht durch den Geist. Petrus betont hier, dass die Leiden, die Christus auf sich genommen hat, die er erlitten hat, die Errettung anderer zu folgen hatten. Er hat das getan um unseres Heils Willens, damit wir gerettet werden. Und so müssen wir verstehen auch, dass unsere eigene Haltung gegenüber unseren Feinden deren Rettung auch bedingt. Ich hoffe, dass wir das hier verstehen können, entnehmen können aus diesem Text, was hier Petrus sagen will. Dass er sagt, so wie wir uns verhalten mit den anderen, wie wir über sie reden, wie wir sie über sie denken, bedingt auch ihr Heil, genauso wie Christus durch sein Verhalten zu unserem Heil gewirkt hat. Möge uns Gott helfen, in diesem neuen Jahr eine andere Sicht über anderen zu haben, und auch über uns selbst, also wie wir über andere denken und wie wir auch mit unseren Gedanken, unseren Emotionen auch umgehen. Amen.
Amen.